Moin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu Folge 43 von Einfach Komplex. Wir schauen uns heute das Thema Zeit an. Und Zeit, musste ich auch erstmal überlegen, was hat das jetzt eigentlich mit Computern und mit IT und Software zu tun? Burkhard hat es mir so ein bisschen schon erklärt, beziehungsweise die Folge gut vorbereitet. Aber Burkhard, willst du es vielleicht auch mal erklären, wieso die Zeit so wichtig ist im IT-Kontext?
Ja, Zeit klingt ein bisschen philosophisch. Ich mag es ja ganz gerne, wenn wir mal so ein bisschen philosophisch irgendwie rangehen an die Programmiererei. Nee, also einfach, wir wollen einfach mal ein bisschen behandeln und angucken, wie man mit Datumsformaten, also mit Zeitpunkten und so weiter umgeht. Das ist ja ein total essentielles Ding. Irgendwie 1000 Anwendungen leben davon, dass man irgendeinen Zeitstempel hat. Also alle historischen Datenaufzeichnungen, aber auch sowas wie Lizenzablauf oder irgend sowas, ja. Und es wird andauernd behandelt und es ist überhaupt gar kein einfaches Thema. Und ich habe gedacht, es gibt auch noch einen gegebenen Anlass. Wir hatten gerade, also die in Deutschland zuhören, ich glaube, das sind die meisten, die hatten es gerade wieder durch. Irgendwie jetzt am Sonntag war ja wieder Zeitumstellung, ja, also wieder eine Stunde länger schlafen. Ich habe da übrigens eine coole Eselbrücke. Ich kann mir das nämlich nie merken, ob vor- oder zurückgestellt wird. Und jetzt war ich gerade beim Kollegen am Wochenende und der meinte, in der Gastro ist es so, da werden die Stühle zurückgestellt draußen, weil es Herbst wird, ja. Und dann wird die Zeit halt auch zurückgestellt, ja, so kann man sich's merken. Ja. Also jedenfalls ist es schon im echten Leben relativ komplex. Wir haben ja ganz viele Zeitzonen und so weiter. Wer immer schon mal nach Japan oder Amerika geflogen ist, weiß das. Das muss ja auch irgendwie alles richtig angezeigt, ausgedrückt und verhandelt werden, quasi in der digitalen Welt. Und das wollen wir uns ein bisschen angucken heute.
Es gab doch mal bei der Jahrtausendwende, also 2000, irgendwie dieses Gerücht oder zumindest ging es damals um, dass eventuell ganz viele Software-Systeme ausfallen würden, weil ja irgendwas mit den Zeitangaben nicht mehr passt dann tief in der Software drin oder sowas. Das hast du bestimmt auch mitbekommen, oder?
Ja, klar, das 2000er Problem, genau. Das hatte damit zu tun, dass auf vielen Systemen, um quasi ja Daten und Bytes zu sparen, das Jahr nur mit zwei Stellen ausgedrückt wurde. Also was wie 83 oder 94 oder irgend sowas, ja. Und und dann halt bei 2000, dann springt das halt auf 00 zurück und dann bricht da so einige Logik. Es ist also nicht ganz so viel wie gedacht kaputt gegangen, aber es ist auch so einiges schief gegangen. Ich habe es im Vorhinein gelesen. Also nichts Dramatisches passiert, sage ich mal. Irgendwie keine, weiß ich nicht, so ein paar Navigationsdaten sind weg für immer, so irgendwie von kleineren Flügen und so weiter, aber es ist jetzt nicht keine kritischen Systeme irgendwie weggefallen. So,
genau. Gut, man konnte sich auch vorbereiten. Es kam ja nicht ganz unvorhergesehen.
Genau, das habe ich noch im Kopf, hat 6 Milliarden US-Dollar gekostet, um und bei geschätzt. So. Vorbereitung für dieses 2000er Wechselproblem.
Ja, Burkhard, von welcher Seite willst du es denn heute mal so angehen? Also wir machen ja einen Podcast noch für Laien sozusagen. Wo glaubst du, sollten wir da eigentlich einsteigen in das Thema Zeit und erstmal so ein Bewusstsein schaffen, oder?
Wie machen wir das? Ja, genau. Ich hatte jetzt mal so gar nicht irgendwie technisch angefangen, sondern einfach mal so die Grundsätzlichkeiten irgendwie geklärt, die vielleicht gar nicht so ganz klar sind. Einmal mal kurz über die Art und Weise überhaupt gesprochen, wie Zeit gemessen wird und was so los ist. Ja. Das hat noch gar nicht so viel mit Technik zu tun, genau. Ja, ich fange mal an. Ich habe das mir auch selber angeguckt. Also es gibt im Prinzip, misst die Menschheit auf zwei verschiedene Arten Zeit. Das wurde mir heute auch nochmal ganz klar. Und zwar die eigentliche Zeit, die für uns bindend ist, ist die sogenannte Atomzeit. Und warum? Weil wir dazu übergegangen sind, quasi die Sekunden zu takten, indem bestimmte Übergänge in Atomen, in hier im Fall von Cäsium, irgendwelche hyperfeinen Phasen und so weiter, gibt es halt Übergänge und die Frequenz von den Atomübergängen, die sind halt sowas von akkurat, das ist das Akkurateste, was man sich so damals so überlegen konnte. Ja.
Akkurat im Sinne von, das ist immer genau gleich und
genau, wiederholt sich halt, ich glaube, es gibt halt irgendwie 3 Sekunden Verlust auf 140 Millionen Jahre oder irgend sowas. Das ist eine ziemlich exakte, oder vielleicht noch weniger, ja, ziemlich, ziemlich exakte, einheitliche Taktung. So, ja. Und das ist, was wir brauchen. Ja. Und das ist quasi die Atomuhrzeit. Und die liegt auch zugrunde der sogenannten UTC. Das ist das Wichtigste, was wir heute Abend verstehen müssen. Heute Abend, weil bei uns ist es gerade Abend, bei euch ja vielleicht nicht. Die Universal Time oder die Weltzeit, ja, die koordinierte Weltzeit quasi, die basiert auf diesen Atomuhrzeiten. Ja. Und dann gibt es noch eine ganz andere Zeit, die ist ein bisschen, die hat einfach damit zu tun, wie der Sonnentag so ist. Also hat mit der mit der Erddrehung zu tun. Ne? Also wenn sich die Erde einmal rumdreht, dann habe ich ja auch eine gewisse Zeit. So ist es eigentlich entstanden, das ganze Zeitgemesse und Tage abgefahren und so weiter. Ja? Und diese zwei gibt's, und diese zwei haben aber auch einen Unterschied, weil nämlich die Atomsekunde im Schnitt immer etwas kürzer ist als die Sonnensekunde, die Sonnentagzeit quasi. Ja? Und dieser Schnitt dann, der addiert sich auf, so dass man hier und da immer mal wieder so eine sogenannte Schaltsekunde einführen muss, damit diese beiden Zeiten einigermaßen synchron bleiben. Ich habe es mir, glaube ich, aufgeschrieben. Es gab hier und da mal Schaltsekunden. Die letzte war, glaube ich, genau, die letzte Schaltsekunde, Gerrit, die war am 31. Dezember 2016. Ne? Dann muss ich quasi eine Sekunde einfügen, um wieder quasi in einigermaßen Synchronisation zu kommen. Ne? Und aktuell sind die Schaltsekunden abgekündigt, auch total spannend. Die passieren eigentlich hier und da, weil sich die Erde eigentlich immer so einen Schluck langsamer dreht, als diese Atomzeit taktet. Die Geschwindigkeit der Drehung hat natürlich was damit zu tun, wie lange die Sekunde ist. Und man hat aber komischerweise, lustigerweise festgestellt, und hier ist das Braunschweiger Institut, das PTB, die machen solche Sachen, wir verlinken das auch mal nachher, dass die Erde sich in den vergangenen Jahren im Schnitt ein bisschen schneller gedreht hat, als sie hätte eigentlich so tun sollen. Und deswegen ist es gar nicht so wild mit den Schaltsekunden, und wir müssen 2023 und auch jetzt erstmal in den nächsten Jahren keine Schaltsekunde einführen, weil die Erde sich halt schneller gedreht hat, als man gedacht hat. Und warum das jetzt so ist, habe ich jetzt auch nicht weiter recherchiert, aber das fand ich schon mal ganz cool.
Ja, das kann man sich im Physik-Podcast oder sowas anhören.
Genau.
Ja, aber sag mal, okay, jetzt gibt es diese zwei Arten, auf eine Sekunde zu definieren. Ich sag mal, entweder der Veränderung im Cäsium, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig. Oder sag ich mal, runtergerechnet von der Erdumdrehung auf den Tag oder vom Jahr auf den Tag auf die Sekunde letzten Endes oder auf die Minuten und dann auf die Sekunden.
Ne? Richtig, richtig, genau.
Jetzt musst du nochmal den Bogen hinbekommen zu Software und Computern.
Das ist richtig. Also ich hatte das nochmal erwähnt, weil dieser Effekt diese sogenannte Schaltsekunde mit sich bringt, die wir in der Software behandeln müssen oder auch nicht. Ja? Das macht das ein bisschen komplexer. Also, und unsere In der Software wird die Atomzeit genutzt, die UTC. Das ist die Grundlage allen wahren Annahmen, ja, in der Software. Und es funktioniert so, die UTC, die ist normiert und die wird mit einem Z abgekürzt und nennt sich deswegen auch in der Fliegerei, wird das auch ganz oft genutzt, die UTC, weil die ist quasi timezonenunabhängig. Ja. Das ist die Atomzeit, die taktet sauber, ja. Und nennt sich auch Zulu-Zeit und ist eine Art Referenzzeit. Ja. Und jetzt sind die ganzen, das muss man einfach verstehen, jetzt sind diese ganzen anderen lokalen Zeiten, ne, also hier Zeitzone Berlin, Paris und so weiter und unsere Sommerzeit, ja, und gegen die Winterzeit und China und was ich, wo ich auch überall auf der Welt bin, habe ich eine andere Timezone. Und da wird dann quasi so eine Differenz rangehängt. Ja. Also ich sage quasi UTC-Zeit plus 2 Stunden oder sowas. Ne. Also unsere Sommerzeit ist zum Beispiel plus 2 Stunden und unsere Winterzeit jetzt ist UTC plus 1 Stunde. Ja. Dann haben wir quasi unsere lokale Zeit in Deutschland. Ja. Und andere Länder haben dann halt andere Sachen. Ja. Und das Format, das offizielle Format der UTC-Zeit ist quasi, und hier ist auch wichtig, es drückt halt quasi ein Datum und eine Zeit aus. Ja. Also Datum mit Zeitstempel. Und das Grundformat von UTC, jetzt mal noch nicht digital, das ist einfach quasi das vierfache Jahr, den zweifachen Monat, den zweifachen Tag. Ja, und dann kommt ein T, das muss man auch mal wissen. T trennt quasi Datum von Zeit. Ja. Und hinter dem T kommen dann quasi Stunden, Minuten und Sekunden, so dass ich irgendwie sowas habe wie 1985, 04, 12. Das wäre dann der 12.04.1985. Und dann kommt das T, 23:20:50 oder irgend sowas. Und das alles durchgeschrieben ohne Punkt und Komma. Ja, das ist das Grundformat. Ja.
Okay, das verstehen nicht, Computer letzten Endes?
Das verstehen nicht die Computer. Das ist das Grundformat der UTC. Und was die Computer verstehen, und das ist auch genormt in einem Standard, das ist der, wenn ich mich nicht recht täusche, ein ISO-Standard. Habe ich den auf meinen Spicker geschrieben?
Sehe ich gerade. Also ISO 8601.
Vermutlich. Ja, genau, da ist er richtig. Du hast ihn gerät. Hast dich doch ein bisschen vorbereitet, ist gut. Genau, der ist es. Und nach dem Standard ist das Format, wenn man es im String ausdrückt, ich sage da gleich sowas, im Prinzip zwei Formate, in denen man das in der Informatik ausdrückt, wenn man es ordentlich macht. Das ist dann quasi Ja, 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 also, ne, also vier Stellen für das Jahr, dann kommt ein Minus, dann kommen die Monate, also zum Beispiel 04, dann kommt wieder ein Minus, dann die Tage, also auch zweistellig, dann kommt wieder das T, das ist gleich, und dann kommt die Uhrzeit mit Kolons getrennt, also mit Doppelpunkten, bis auf die Sekundenauflösung, und dann kommt noch ein Punkt für die fraktionalen Sekunden, die sind meist dreistellig, und dann ganz hinten dran das große Z, um genau eindeutig auszusagen, dass dieser Zeitstempel Zulu-Time ist, also UTC, koordinierte Weltzeit. Und dann hast du so einen Zeitstempel zum Beispiel, ich sag mal einen 2011, minus 10, minus 05, T, 14, Doppelpunkt, 48, Doppelpunkt, 00, Punkt, 000, Z. Großes Z. Ja. Das ist so ein ISO-Zeitstempel. Und tatsächlich diese wilden Strings, so wird in der Datenbank zum Beispiel abgespeichert. Ja. Und ich nehme es mal vorweg, man speichert gefälligst, das ist bestimmt nicht überall in jeder Software so, aber man speichert gefälligst in der Referenzzeit ab, also in der Coordinated World Time, in der Datenbank. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwie eine Anwendung habe, die vielleicht, wo Clients laufen, die gleichzeitig in verschiedenen Zeitzonen laufen. Ja. Ja. Denn wenn ich jetzt irgendwelche Rechnungen, arithmetische Rechnungen machen will, wie viel Zeit habe ich noch übrig für meine Auktion oder irgend sowas, ja, dann kann ich das quasi nur machen, wenn ich alle Zeitstempel, während sie auf dem Weg, dass sie in die Datenbank geschrieben werden, muss ich quasi das Ausrechnen von lokal, muss ich übergehen auf die UTC-Zeit. Ja, dann habe ich quasi UTC ausgedrückt, egal wo ich war, in China oder in Deutschland. Und vergleiche es mit einer deutschen, die halt auch rückwärts gerechnet wird auf die UTC-Zeit. Dann kann ich damit saubere Rechnung machen. Und wenn ich es aber wieder anzeige und darstelle oder irgendwelche Aktionen triggere, wandle ich es quasi wieder zurück in die jeweilige Zeitzone für den Klienten, für den es wichtig ist. So, ja. Das ist eigentlich schon die ganze Magie. Ja. Also das ist eigentlich das Wichtigste, was ich heute sagen wollte. Also die Faustregel ist, wenn wir Informationssysteme schreiben, Datenbanken haben und so weiter und Zeitstempel, Zeitpunkte aufnehmen, dann müssen wir das gefälligst tun in UTC-Zeit. Ja. Jetzt gibt's aber noch ein paar Wege, wie man jetzt UTC, also jetzt habe ich diesen ISO-Zeitstempel, den haben wir gerade gehabt. Das ist eine Art und Weise, wie man es speichern kann. Es gibt noch eine ganz wichtige andere als Darstellung im Computer. Vielleicht hast du schon eine Idee, Gerrit. Es gibt noch eine andere Darstellung der Zeit, eine ganz andere Messung quasi, die aber sehr, sehr berühmt ist.
Wahrscheinlich mit 12 Stunden Taktung, PM und AM.
Nee, das sind alles so Darstellungsformate. Davon gibt es auch 1.500.000 Darstellungsformate der lokalen Zeit quasi.
Mit dann AM wahrscheinlich, und so weiter. Vielleicht irgendwas, was man von null hochzählt, also immer so inkrementell steigert.
Ja, kommt ganz nah dran, genau. Es gibt die sogenannte, ich weiß nicht, ob du das gehört hast schon mal, es gibt die Epoch, die Linux Epoch.
Ja. Da habe ich, kam mir jetzt noch nicht unter.
Nee? Okay. Das ist vielleicht auch vielen anderen noch nicht untergekommen. Ein unglaublich verbreitetes Format. Und das nennt sich auch Unix Time, also kommt jetzt aus dem Unix Linux Betriebssystem. Da haben sich die Herren einfach mal gedacht, die ganze Zeitzählung fängt an um genau Mitternacht UTC Time vom 1. Januar 1970. Ja. Das ist die Epoch. Ja. Das ist die Sekunde Null. Ja. Und seit diesem Zeitpunkt, nämlich Mitternacht, 1. Januar 1970, das kann man sich mal merken, da kann man ein bisschen Nerdgespräch mitmachen, zählen die Sekunden einfach inkrementell aufwärts. Ja.
Weißt du, wo das sichtbar war, zumindest früher, ich weiß nicht, ob es noch so ist, in Excel, wenn man irgendwie eine Zelle als Zeit formatiert, dann macht er dann aus einer Null, zum Beispiel macht er dann gerade diesen 1. Januar 70.
Ja, genau, weil das da quasi, genau, wahrscheinlich zählt er innen drin in diesen Epochs und wenn es Null ist, dann ist quasi, genau, Null, der Wert Null als Zeitstempel in der Unix-Time sind genau, wenn du das umformen würdest in UTC, ist es genau dieser 1. Januar 1970, genau, da kann man den sehen. Das ist garantiert so dann, ja, genau. Und das ist eigentlich ganz cool und der wird, also am Anfang, also er ist definiert auf Sekunden, das erzählt, er zählt aber tatsächlich, jeder nutzt die Millisekunden. Also wir zählen die Millisekunden seit 1970. Ja. Das heißt, das sind auch ziemlich große Zahlen. Wenn du heute eine Logdatei ausgibst, wo du diesen Timestamp tatsächlich so siehst, als gucken, ist das halt eine große, ganzzahlige Zahl. Ja. Die ist definiert auch nicht als, wir hatten, glaube ich, mal Datentypen, wo wir gesagt haben, es gibt sogenannte gesignte und ungesignte Zahlen. Also einfach Zahlen, die ein Vorzeichen tragen dürfen oder die halt quasi immer positiv sind. Das sind die Unsigned. Ja. Und es ist definiert, dass dieser Zeitstempel auch signed ist, also sogar ein Minus oder ein Plus vorne tragen kann. Das verbraucht immer ein Bit, ja, weil ich muss quasi darstellen, das ist jetzt Minus oder Plus. Das ist immer schon ärgerlich, weil wir versuchen quasi die Bits zu sparen und möglichst viele große Zahlen irgendwie in einen kleinen, in so eine kleine 32-Bit vielleicht was reinzubringen. Das soll ich auch gleich noch was. Der ist aber gesigned, das heißt, ich kann sogar auch negative Timestamps ausdrücken, die damit quasi adressiere ich echte Weltzeiten, die vor 1970 waren. Ne? Das kann ich halt auch machen. Ne? Das wusste ich gar nicht selber, das habe ich gelesen. Ne? Also es ist valides Zeitgestempel. Ne? Und wenn wir jetzt dabei sind bei der Unix Time, gibt es auch ein lustiges nochmal ein Problem. Ne? Und zwar nicht das 2000er Problem, sondern es gibt das sogenannte 2038 Problem. Ne? Und da wird es bestimmt Ärger geben. Ja.
Ach so, wahrscheinlich wird die, lass mich mal raten, ich vermute, du brauchst dann eine Stelle mehr in der Zahl oder irgendwie sowas.
Ja, ganz genau. Das wird halt, wir musst jetzt mal gucken, in welchem Datentyp hältst du quasi diese große Zahl. Und die ganzen alten Systeme oder vielleicht auch Embedded-Systeme, die sind natürlich sehr sparsam mit dem Speichern von diesem Wert. Jetzt musst du ja auch sehen, Gerrit, so ein Zeitstempel wird ja im Notfall ja fast jedem Eintrag, ne? Also eine Zeitreihendatenbank hast, dann hast du ja einen Zeitstempel pro Eintrag. Wenn du jetzt irgendwas über Jahre hinweg aufnimmst, was zum Beispiel in 10 Hertz irgendwie aufgezeichnet wird, dann ist das schon ein großer Unterschied, wie groß du diesen Datentyp wählst von dem Zeitstempel alleine. Weil das bläht sich halt entweder stärker auf oder weniger auf. Und heutzutage ist eigentlich alles 64-Bit und auch ordentlich und dann reicht das länger, als das All irgendwie existiert hat. Können wir dann die Millisekunden aufzeichnen bei 64-Bit. Aber die etwas älteren Systeme sind halt 32-Bit. Das heißt also 32 einzelne Stellen, mit wo Einsen und Nullen ausgedrückt werden können. Ja. Und wenn ich das zugrunde lege, dann ist genau 2038 diese Zahl voll, ja, die Millisekunden. Ja. So. Und dann passiert nämlich das, weil das nämlich signed ist, passiert das Schlimme, dann habe ich quasi Null, das erste Bit, die ist noch eine Null und dann alles voll mit Einsen. Ja. Das heißt, das ist die, ne, und dann, wenn ich dann jetzt noch eine Eins erhöhe, dann wird die vordere Null eine 1. Und das heißt, so viel wie jetzt ist die Zahl negativ. Ja. Und dann kriege ich, und dann ist alles vorbei. Ja. Dann kommt die, dann habe ich auf einmal eine Zeit, ich weiß nicht, was es dann ist, aber es ist irgendwie 1901 oder irgend sowas. Ja, ja, ich glaube, hier steht es gerade. Der 13.12.1901. So, ja. Dann springt also von Silvester 2037, springen dann viele Uhren vielleicht auf eine ganz, ganz, ganz frühere Zeit.
So. Okay, das trifft jetzt auf Embedded Devices zu, die irgendwie mit 32-Bit auskommen müssen.
Nee, das trifft auf alles zu, was das halt mit 32-Bit macht. Ja. Ob das jetzt Embedded ist oder ob das Larifari dahin programmiert ist, weiß ich nicht so, ja, genau. Das wird sich auch in Grenzen halten, aber das ist so eine Marke, wo man nochmal gucken muss und ein bisschen zittern muss, was so passiert mit irgendwelchen vielleicht sehr alten, was weiß ich, Kreditkartenautomaten oder was, ja, keine Ahnung. Gibt ja immer mal wieder Überraschungen. So, ja. Das 2038er Problem, genau. Ich sage noch mal kurz was zu den Schaltsekunden, das war mir nämlich auch nicht ganz klar. Die Unix-Time, die kennt im Prinzip, die zählt die Schaltsekunden nicht mit. Ja. Ist auch ganz lustig. Und deswegen ist es so, dass die, habe ich gelesen, was heißt denn das, die zählt die Schaltsekunden nicht mit? Das heißt, es gibt bestimmte Zeitstempel, die kommen halt, also diese, ne, ganzzahligen Nummern, die kommen halt mehrfach vor. Wenn eine Schaltsekunde eingeführt wird, dann ist es genau in der nächsten Sekunde, läuft quasi das noch einmal durch. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich krasserweise Logdateien hätte, dann duplizieren die sich. Ja. Das, die Unix-Time ist quasi nicht stetig monoton steigend, nicht stringent, sondern hat quasi Duplikation da drin, immer für die Zeitstempel, in der die Schaltsekunde quasi ausgedrückt werden muss. Das sind ja nicht so viele, ne? Aber du könntest zum Beispiel einen Zeitstempel finden, der ambiguous ist, sagt man also zweifelhaft ist, da gibt's halt, da weißt du nicht genau, meinst du diesen Eintrag oder meinst du den eine Sekunde später in dieser Schaltsekunde, ne? Um das mal so zu sagen, das finde ich auch irgendwie ganz spannend.
Und wie häufig kommt so eine Schaltsekunde vor?
Ja, sehr selten, ne? Also ich hab's, glaube ich, gerade wir hatten, glaube ich, 37 Sekunden, hier steht's. Seit dem 1.1.1958 bis Anfang 2020 ist eine Zeitdifferenz von circa 37 Sekunden aufgelaufen. Also seit 1958 haben wir 37 Mal geschaltet in der Sekunde. Und die letzte Schaltsekunde war am 31. Dezember 2016. Und wie gesagt, die nächste Schaltsekunde gibt's erstmal so bald nicht, weil sich die Erde irgendwie komischerweise schneller
hat, ja, als gedacht. Ja, das ist schon abgefahren.
Ja. Genau. So, und jetzt nur noch mal kurz der Vollständigkeit halber. Also dieser UTC-Zeitstempel in diesem ISO-Format, ja, plus der Linux-Zeitstempel, diese zwei sind, glaube ich, mit Abstand einfach die wichtigsten Formate, die auch an so einem Programmierer oder vielleicht an einem Low-Coder oder irgend sowas vorbeikommen, um Zeit auszudrücken. Dann gibt's noch so ein paar, dann gibt's noch das Windows File Time. Das ist im Prinzip so ähnlich wie der Unix Timestamp, aber wird irgendwie in hunderter Nanosekunden gezählt und fängt an am 1. Januar 1601. Frage mich nicht, warum so. Das ist zum Beispiel auch noch die Art und Weise, wie Active Directories und so weiter heute noch im Windows irgendwie getimestamped werden. Innen drin siehst du nicht, ne? Aber es ist halt innen drin quasi, wird's aufgehoben. Und dann gibt's noch den NTP, das ist die Network Time Protocol. Das ist eine Art Synchronisierungsprotokoll. Wenn man verschiedene Server hat, dann kann man das NTP-Protokoll benutzen, dass die alle die gleiche Zeit fahren. Ne? Die ganzen Computer, ist ja Zeitsynchronisation, ist ja auch so ein Riesenthema. Und das funktioniert auch nochmal anders, ist auch nicht der Linux-Zeitstempel und das hat irgendwie auch so eine Art Epoch, also es funktioniert im ähnlichen Prinzip, aber das ist der 1. Januar 1900, genau 1900, ja.
Das finde ich jetzt ganz spannend, dieses NTP, das Network Time Protocol.
Ja.
Über Protokolle haben wir ja schon häufiger gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen? Also basiert das auf irgendeinem anderen Protokoll und sorgt automatisch für die Synchronisation dann zwischen verschiedenen Systemen oder wie funktioniert so ein Protokoll an der Stelle?
Habe ich nicht vorbereitet, muss ich ein bisschen aufpassen, was ich jetzt sage. Ich meine, es ist so, dass es gibt sogenannte Zeitserver, NTP-Server, weltweit im Internet verteilt, mit öffentlichen IP-Adressen. Und das ist auch ein sehr tiefliegendes Operating System-Ding. Und die sind eigentlich auch bekannt und eingebaut ins Betriebssystem. Und die werden quasi angefragt von dem Server, der synchronisieren möchte, in regelmäßigen Intervallen, meistens automatisch. Du kannst das auch manchmal manuell triggern. Ich glaube, in Windows gibt es auch sowas wie synchronisier das jetzt. Ja. Und im Prinzip macht man eigentlich eine Anfrage mit einem speziellen Protokoll, was sehr einfach ist und auch dafür sorgt, dass diese Zeitserver irgendwie nicht überlastet werden, weil das fragen ja sehr, sehr, sehr viele Server an, eigentlich jedes Betriebssystem. Also das ist ein ganz schmales Protokoll und du fragst einfach an, was denn jetzt die Zeit? Und es gibt dir halt quasi die Zeit zurück in diesem anderen Format, also nicht im Unix-Timestamp, sondern halt in diesem NTP-Zeitstempel. Ja. Also das zählt die Unsigned 32-Bit, das ist jetzt eine Unsigned-Zahl mit 32-Bit, da komme ich noch ein bisschen weiter als 2038 und dann noch irgendwie sind da noch irgendwelche Fractional-Sekunden dran, die dann alle 136 Jahre einmal einen Rollover machen und so weiter. Das ist ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ähnlich so, ja. Genau. Und das fragst du an, dann kriegst du eine Zeit zurück und dann ist synchronisiert.
Jetzt haben wir die verschiedenen Arten besprochen, die man die Zeit ausdrücken kann. Was müssen wir da noch wissen? Also so ein bisschen, was bedeutet das in der Praxis eigentlich? Also muss ich immer darauf achten? Ist es etwas, worüber man stolpern kann? Auch in Softwareentwicklungsteams oder sowas zum Beispiel? Keine Ahnung, dass der eine von dem Format ausgeht und jemand anderes geht von einem anderen Format aus? Also, oder was bedeutet das in der Praxis?
In der Praxis stolperst du jeden Tag darüber gefühlt noch. Also ich finde es immer, also wir hatten das auch, Gerrit, du erinnerst dich irgendwie, da gab es auch ein Problem irgendwie mit der, denn die Nutzer geben ja auch eine Zeit ein, dann in irgendwelche Formen und so weiter. Und dann hast du ja, in einem echten Leben ist es ja so, wir haben ja Software, ist ja irgendwie Layer mit Layer mit Layer. Dann hast du irgendein Widget und das macht schon irgendwas intern, was du gar nicht weißt und so weiter. Also von dem Moment an, dass jemand da irgendwie eine Zeit eingibt, zum Beispiel im Browser, ja, sein Geburtsdatum, ja, mit 0 Uhr oder irgend sowas, sagen wir, mit der Zeit dazu, ja, bis das in der Datenbank landet, passieren halt viele Dinge, ja, und auf dem Weg kann ganz schön viel schief gehen. Ja. Denn was gewährleistet sein muss, ist, wenn du es sauber speichern möchtest, dass der Klient, also der Browser, die Zeit so aufnimmt, dass es richtig ist für die lokale Zeit. Ne? Du willst, immer wenn du als User das anguckst oder eingibst, dann denkst du nicht in UTC oder irgend sowas, sondern du denkst in deiner Zeit. Ja? Du guckst halt auf die Uhr und überlegst dir, was ist jetzt so. Ja? Und dann tippst du das da ein. Und was wichtig ist, dass dieser Zeitstempel, der muss halt diese lokale Differenz, der muss halt wissen, was in welcher Zeitzone er ist, ja, um dann nachher richtig umgewandelt werden zu können in diese generelle UTC-Zeit. Ja.
Oder eigentlich ja noch krasser ist, also du hast jetzt gesagt, wenn jemand deine Zeit eintippt, aber wenn automatisiert Zeiten, also Zeitstempel aufgenommen werden, zum Beispiel, wenn irgendwas gemessen wird letzten Endes. Ne?
Ist wahrscheinlich ja, genau, auch da. Ne? Genau, auch da. Also im IoT ist es zum Beispiel auch so. Ne? Also, es gibt ja Geräte auch auf verschiedenen Orten der Welt, Und dann muss ich das exakt aufzeichnen. Ne? Ich muss halt gucken, was da los ist. Und es geht halt immer dann schief, wenn zum Beispiel auf diesem Wege die Information, in welchem lokalen Zeitzone irgendein Zeitwert entstanden ist, wenn der verloren geht, ja, dann passieren irgendwelche wilden Annahmen. Also, ne, also zum Beispiel bei, das, jetzt kommt es auf die Datenbank-Implementierung drauf an, wenn bei Postgres zum Beispiel, wenn da nichts dran steht, dann nimmt es das halt an, dass das im UTC ist, im Format. Ja. Und wenn du irgendwie das Dranstehen, wenn das irgendwie wegfällt, obwohl du eigentlich jetzt hier in zum Beispiel in der Sommerzeit irgendwie was eingetippt hast, ja, dann hast du 2 Stunden Differenz auf deinem Zeitstempel in der Datenbank, weil der denkt, das ist UTC und speichert das so hin und diese Differenz wird eigentlich nicht richtig behandelt. Ja. Und da gehen ständig Sachen schnell mal schief. Ja. Also man muss da 2-3 Mal hingucken als Entwickler, mal checken, ob das auch wirklich alles so ist, wie man denkt, ja, beim Reinschreiben und beim Rausschreiben. So, da kann man schnell mal irgendwie ein Problemchen haben.
Ja. Verstehe, okay, das ergibt natürlich Sinn. Was müssen wir noch wissen über die Zeit?
Ach, gerade, wir müssen eigentlich gar nicht mehr ganz so viel wissen. Ich würde vielleicht noch so eine Sache sagen, auch ein bisschen was Technisches. Ganz viele Zeitbehandlungen im Computer passieren noch mit ganz grundlagigen Bibliotheken. Das kann man sich vorstellen. Also das Handling von Daten und so weiter, das ist natürlich was uns schon immer irgendwie wichtig war und immer versucht hat, glatt zu ziehen. Und deswegen sind die auch in so Programmiersprachen wie C und C++, die ja immer noch so, ne, das sind ja auch so die grundlagigen Programmiersprachen, sag ich mal. Ganz viele Betriebssysteme sind in großen Teilen immer noch in C oder C++ programmiert, ja. Also auch das aktuelle Windows und so. Und da gibt es halt quasi einen Datenformat, das muss man auch einmal gehört haben, das sogenannte Time-T. Ja. Das speichert quasi die Zeit ab in diesen Bibliotheken. Ja. Und ist heute 64-Bit, damit da nichts anbrennt. So, ja. Genau, ansonsten wir haben es, glaube ich, einmal angeguckt. Ich würde einfach nochmal wiederholen, was der wichtigste Punkt ist. Wir haben, fasse dann nochmal kurz die Folge in ein paar Sekunden zusammen. Ein paar Atomsekunden.
Mach das gerne.
Also wir haben im Prinzip 2 Arten, die Zeit zu messen. Einmal quasi mit Atomuhren. Da ist die Sekunde im Schnitt immer etwas kürzer. Oder halt mit der Erdrotation quasi, astronomisch. Ja. Und die beiden sollten aber trotzdem im grundsätzlichen Synchronisation gehalten haben. Um das zu tun, müssen wir immer eine Schaltsekunde einführen. Und dann ist es wichtig, es gibt quasi eine koordinierte Weltzeit. Die ganze Welt hat sich global geeinigt, wie die Uhren zu ticken haben. Das ist die UTC-Time. Und alle lokalen Zeiten sind halt Differenzen zu dieser UTC-Time und werden auch genauso dargestellt im Computer. Es gibt die UTC-Zeitstempel und wenn ich das ausdrücken will, dass ich in Deutschland bin, dann schreibe ich halt, dann ist das quasi plus, da steht hinter diesem Ding plus 02 oder irgend sowas, um auszudrücken, hat 2 Stunden mehr noch hier in der lokalen Zeit. Ja. Genau, und dann haben wir als Arten, das darzustellen, gibt es halt quasi diesen ISO-standardisierten Zeitstempel, der UTC-Time, und wichtig noch, die Unix-Time, die quasi die Sekunden zählt ab einem gewissen arbiträr gewählten Zeitpunkt, nämlich diesen 1. Januar 1970. Ja. Und der ist damit quasi auch global richtig. Ne? Also wenn ich einen Unix-Zeitstempel, den kann ich irgendwo auf der Welt, ob ich den in China vergebe oder in Indien oder in Deutschland, ist egal. Das definiert exakt den gleichen Zeitpunkt. Ja. Das ist so schick. Ja. Deswegen kannst du den auch nehmen, um eine Datenbank zu speichern. Ne? Habe ich noch gar nicht gesagt. Kannst auch einen großen Integer in die Datenbank speichern. Ne? Das geht auch. Das ist kein Problem. Genau. Das ist eigentlich so, was wir mal so angeben wollten. Und dann das Ganze gerechnet und die Arithmetrie von der Zeit, also wenn du was ausrechnen willst, wie viel Zeit du noch hast oder wann deine Lizenz abläuft, passiert halt quasi alles immer auf der Weltzeit, auf der UTC-Time und wird dem User dann danach gewandelt, zurückgegeben in seine lokale Zeit. Ja. Und so kommt man durchs Leben also mit den ganzen Zeitgedöns irgendwie als Informatiker.
Ja, spannend, dass das als Informatiker so ein Thema ist. Macht man sich tatsächlich ja nicht viele Gedanken drüber. Also das Einzige, wo die UTC mehr oft unterkam, war, wenn man Termine vereinbart auf der ganzen Welt oder mit Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern, die in anderen Zeitzonen sich befinden, dann ist immer am besten, wenn man sich einfach in UTC plus minus irgendwas angibt, bevor man irgendwelche Abkürzungen von irgendwelchen Zeitzonen wählt. Also die mitteleuropäische Sommerzeit oder sowas, MESZ, ist natürlich eine Katastrophe.
Ja, genau, ganz genau, genau. Oder wenn du auch, ne, es gibt ja auch, also wenn du so eine Anfrage in eine Datenbank machst, du hast eine Zeitreihe aufgenommen und willst sagen, gib mir die Werte zwischen dem und dem Zeitpunkt, ja. Und das programmierst du allgemein, international. Ja. Dann musst du halt auch genau gucken, wann machst du hier die Differenz und wie fragst du das aus der Datenbank ab, dass du da die richtigen Werte wieder zurückgibst und so weiter. Und es gibt ja, wie gesagt, das habe ich noch nicht gesagt, also das Schlimme ist ja eigentlich nur wenn du nicht diese standardisierten Formate nimmst, dann hast du natürlich Kopfschmerzen. Und da keiner auf der Welt, das gibt ja diese Locales, ne, stellt die Zeit gleich dar. Also selbst in Deutschland haben wir 1000 Arten, du hast noch AM, PM gesagt, ja. Manchmal sind die Jahre zweistellig, die Amerikaner schieben erst die Monate hin und dann die Tage und so weiter. Und wenn du diese Eingabeformate hast, ja, dafür gibt es auch Bibliotheken, aber das ist eigentlich das Schlimme. Ja. Dann musst du, das was ich meinte, du musst halt wissen, was meint der Nutzer, ja, in seiner lokalen Zeit. Ja. Und dadurch, dass diese ganzen Formate so unterschiedlich sind, musst du extrem aufpassen beim Parsen quasi, also beim Rausfinden, was meint der, welche Zeit ist das. Denn da gibt es auch durchaus Zeitstempel, die dann ambiguous sind. Ja. Also es gibt ja zum Beispiel, ne, wenn du 0404 hast, zum Beispiel den 4.4., ja, und du schreibst das amerikanisch hin, dann ist halt quasi der Monat und der Tag eigentlich getauscht. Ja. Und beim 4.4. ist noch Wurst, so, aber am 4.5. ist es schon drastisch, ja, ob es jetzt der 5. Monat ist und der 4. Tag oder der 4. Tag und der 5. Monat. Und wenn es da halt schief geht an der Stelle, dann ist natürlich hinten, kannst du noch so schöne Zeitstempel in den Datenbank speichern, aber halt stank der Fisch vom Kopf eher schon. So, ja. Da muss man halt aufpassen. So. Aber ich glaube, das ist ja relativ eine Binsenweisheit, sag ich mal. Ne? Aber halt für die Programmierer, die müssen trotzdem dann aufpassen. So.
Ja, gut, das ist, glaube ich, schon einigen Leuten so gegangen, also zumindest mir, dass ich da, ja, dass das zu Verwirrung geführt hat, ja, mit dem Datumsformat an der Stelle. Amerikanisch, nicht amerikanisch, mit Schrägstrich, mit Punkt, mit was auch immer.
Ja.
Prima, okay, dann haben wir die Zeit besprochen.
Genau, und unsere Zeit ist, glaube ich, auch hier schon durch. Wir packen ein paar schöne Links. Es gibt echt coole Wikipedia-Artikel, die Unix Time empfehle ich sehr, der ist sehr lesenswert. Und auch von der PTB in Braunschweig packen wir auch ein paar Links noch im Nachgang rein. Die haben ein bisschen was geschrieben zu, ne, wie lang ist so eine Sekunde und so weiter und exakt und so. Das ist auch ganz interessant mal zu lesen, wie das alles definiert ist, wen es interessiert mit den Cäsium-Atomen auch und überhaupt auch die gesetzlichen Regelungen in der Bundesrepublik Deutschland zurzeit und so. Ist alles, kann man da alles wundervoll nachlesen. Macht Spaß.
Alles klar. Ja, genau. Die Links packen wir in die Shownotes wie immer. Dann danke, Burkhard, und ja, euch danke fürs Zuhören, für eure Zeit. Der muss jetzt sein. Und bis nächste Woche bei Einfach Komplex.
Jo, bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.
Einfach Komplex wird produziert und präsentiert von Heisenware. Weitere Informationen findest du unter heisenware.com. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge und bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg.